Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Überall suche ich die Zeile, die mir sagt, wo ich mich finde. So heißt es in dem Gedicht Meine Wörter der Lyrikerin Ulla Hahn. Und vielleicht auch deshalb hat sie vor mittlerweile gut 20 Jahren diese Suche ausgeweitet und einen Romanzyklus begonnen, der zwar keine Autobiografie ist, aber dennoch eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie bin ich der geworden, der ich bin. 2001 erschien der erste Band, Das verborgene Wort. Es folgte Aufbruch 2009 und 2014 Spiel der Zeit. Und nun liegt der vierte Band vor über das Leben und die Erlebnisse Hilla Palms. Wir werden erwartet, heißt er. Erscheint heute in der Deutschen Verlagsanstalt und über das Buch wollen wir in der kommenden Stunde sprechen. Denn Ulla Hahn ist heute mein Gast hier in Klassik à la carte. Herzlich willkommen, Frau Hahn. Als damals, Frau Hahn, 2001 das erste Buch erschien dieser Serie, Das verborgene Wort, da haben Sie in einem Interview mit Volker Hage gesagt, naja, es muss eine Fortsetzung geben, denn ich wollte eigentlich erzählen, wie ich es damals, was mich damals dazu bewogen hat, in die Kommunistische Partei einzutreten. Das geschieht jetzt im vierten Band. Warum brauchten Sie so eine lange Anlaufzeit?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wenn ich damals gewusst hätte, dass sich diese Frage nur beantworten lässt über einen solchen Zeitraum, hätte ich sie wahrscheinlich verdrängt. Und das wäre sehr schade gewesen, in allererster Linie für mich. Warum habe ich dann angefangen, in meiner Kindheit zu graben? Weil ich glaube, dass man von einem Menschen nichts versteht, wenn man seine Vergangenheit nicht kennt. Und ich hätte natürlich, und so etwas gibt es ja auch, ein Essay schreiben können. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte erzählen. Ich wollte die Vergangenheit lebendig machen. Auch die ganze Vergangenheit natürlich um die DKP-Zeit herum. Und da ging es dann nochmal zurück in meine Kindheit, zu den Wurzeln, wenn Sie so wollen. Und der Bogen schließt sich dann relativ leicht, wenn man die Herkunft sieht. Katholische Arbeiterfamilie, Rheinland. Das Rheinland spielt hier nicht die wesentliche Rolle, aber Arbeiterkind und katholisch erzogen, ganz wichtig. Denn diese Sehnsucht nach Veränderung, nach einer besseren Welt, die war als Kind in mir schon sehr lebendig. Und das habe ich mir zunächst gestattet, in den Büchern zu erfüllen. Ich habe, seit ich lesen konnte, wirklich in zwei Welten gelebt. In meiner engen katholischen Arbeiterfamilienwelt, aber auch in den Büchern. Da hatte ich Freiheit, da hatte ich alles, was ich sonst vermisste.
Und ein gutes Buch, das ist ein Satz, den Sie gern zitieren, von dem Kritiker Georg Brandes. Ein gutes Buch ist ein Buch, das mich entwickelt. Das gilt sicher nicht nur für Bücher, die man liest, sondern auch für Bücher, die man schreibt, oder?
Ja, ich habe da auch immer, das hat ein Kritiker mir mal bestätigt, so etwas wie einen pädagogischen Eros glaubte er in meinen Büchern zu finden. Und das ist tatsächlich wahr. Ich möchte den Menschen im wahrsten Sinn, im anschaulichen Sinn des Wortes etwas beibringen, etwas geben, etwas, hier schaut mal, so geht es auch. Das hat mich auch dann dazu angetrieben, das so zu schreiben, wie ich es dann geschrieben habe.
Also ein Buch, das die Leser entwickelt und mit dem auch Sie sich selber entwickelt haben, viel Neues vielleicht auch über sich erfahren haben.
Ja, und wissen Sie, das ist das Interessante. Ich habe ja, das ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, ich hätte ja auch, das haben Sie angedeutet, eine Autobiografie schreiben können. Warum habe ich das nicht gemacht? Zunächst habe ich gedacht, ich kann hinter dieser fiktiven Figur, hinter dieser Hilla Palm, in Deckung gehen, wenn ich will. Es ist aber dann merkwürdigerweise das Gegenteil von dem eingetreten. Ich bin mir selbst immer näher gekommen, dadurch, dass ich eine fiktive Figur mit dazugenommen habe. Das ist ein ganz interessanter Prozess. Also wenn jemand, ich sage ja oft Menschen, wenn euch was bedrängt, schreibt es auf. Vielleicht legen Sie das Ganze mal einer anderen Person in den Mund. Es ist leichter, sich dann wieder selbst zu nähern.
Diese Grenze zwischen Fiktion und Realität, die werden wir sicher auch noch thematisieren, denn es gibt, Sie haben es gesagt, sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und Hilla Palm. Vielleicht ist eine Ähnlichkeit auch die Musik. Wir wollen jetzt etwas hören aus der Oper The Fairy Queen von Henry Purcell. Daraus hören wir aus dem zweiten Akt A Charming Night. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur mit Musik von Henry Purcell aus der Oper The Fairy Queen. One Charming Night war das, gesungen von Vincenzo Capezzuto. Und zu Gast ist heute die Schriftstellerin Ulla Hahn, die auch, Frau Hahn, eine leidenschaftliche Operngängerin ist, nicht wahr?
Ja, das können Sie wirklich so sagen. Das bin ich, weil für mich in der Oper zusammentrifft der Text, die Musik, das Drama, die Emotion. Und wer, bei wo würde ich das in dieser Gesamtheit am besten antreffen? Bei Richard Wagner. Denn die Texte von Richard Wagner stehen natürlich auch für sich. Und jetzt gerade in Bayreuth war die wieder eine Premiere der Meistersinger. Und das ist ja eine Oper für Kritiker und Schriftsteller. Mhm. Es gibt darin ja diese wunderbare Stelle, wo der Stolzing, der gerne ein Meistersinger werden möchte, den Ernst Sachs, der Meister der Meistersinger ist, fragt, ja, wie soll ich denn jetzt ein Meisterlied singen? Und da sagt er fragt, wie fange ich's nach der Regel an? Was sagt Hans Sachs? Er stellt sie selbst und folgt ihr dann. Ich finde, in diesem kurzen, aphoristisch verknappten Ratschlag ist eigentlich das ganze Geheimnis guten Schreibens aufgehoben.
Ich wollte gerade sagen, das gilt sicherlich auch für das Schreiben. Sie zitieren gerne Friedrich Schiller, der ja sagt, es ist der Stoff, es ist die Form, die sich durch den Stoff verzehrt. Ist das eines Ihrer
Mottos? Nein, genau umgekehrt. Es ist die Form, die den Stoff vertilgt. Das heißt, es kommt weniger darauf an, oder es kommt letzten Endes auf die Form an. Es kommt letzten Endes darauf an, wie etwas gesagt wird und nicht was. Ich meine, das erleben wir jeden Tag, nicht? Das erleben wir im kleinsten Gespräch mit Nachbarn, mit Freunden, mit Bekannten. Man kann im Grunde genommen oder man darf und sollte über alles reden, aber es kommt darauf an, den anderen nicht zu verletzen, den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen. Das hat Schiller natürlich nicht gemeint. Mhm. Aber man kann es auch auf den Alltag herunterbrechen, nicht? Diesen Ratschlag.
Sie haben als Form jetzt für Ihre Erzählung einen Romanzyklus gewählt, Wir werden erwartet. Und darin geht es, ich habe es angedeutet, auch um den Eintritt Ihrer Figur, Hilla Palm, aber auch von Ihnen selbst, damals in den 70er Jahren in die DKP, in die Deutsche Kommunistische Partei. Sie nennen diesen Schritt heute einen Irrweg. Ist das ein notwendiger Irrweg gewesen oder bereuen Sie ihn?
Nein, ich bereue ihn nicht. Ich habe damals nichts Übles getan. Ich habe unter anderem für einen Sandkasten in der Kegelhofstraße gekämpft und gegen Mietwucher. Ich habe etwas getan, was im Grunde genommen alle anderen Parteien auch, was ich in jeder anderen Partei auch hätte machen können. Nur mit diesem massiven ideologischen Überbau. Und der ist natürlich einfach eine Illusion und das war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ich immer sehr mit einem Bein oder mit einem Auge, mit einem halben Herzen eben in der Fiktion gelebt habe. Ich habe sehr viel sowjetische Literatur gelesen. Ich habe die DDR-Literatur verschlungen vom Aufbau einer besseren Welt. Natürlich das Kommunistische Manifest, ein großartiges Pamphlet, sprachlich großartiges Pamphlet. Das hat mich alles ganz enorm beeindruckt. Und eine Person, die ich in Köln kennengelernt habe. Personen sind ganz wichtig. Menschen personifizieren diese Ideologie, sonst klappt das nicht. Nur über Bücher wäre dieser Schritt nicht vollzogen worden. Und ich hatte vorher einen schweren Verlust erlitten. Und ich glaube, glückliche Menschen, die rundum zufrieden sind, die fallen einer solchen Illusion nicht anheim.
Diese Person, die Sie beschreiben, Marga Wiedebusch heißt sie im Roman, führt Sie dann auch nach Hamburg, wo Sie dann schnell Fuß fassen in der kommunistischen Szene damals. Können Sie beschreiben, was für ein Klima war das, in dem Sie sich hier wiedergefunden haben?
Ach, das war sehr schön. Und vor allen Dingen deshalb, weil sehr viele alte Genossen, Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen gegen Hitler in dieser Partei waren. Im alten Storchennest haben wir uns damals jeden Donnerstag getroffen. Da war zum Beispiel Gretel Höfer. Diese alten Kämpfer nenne ich auch mit Klarnamen, werde ich nie vergessen. Eine alte Lehrerin, die nur ganz schwer noch gehen konnte, weil die Nazis ihr die Knie zerschlagen hatten. Und die ist mit knapper Not nur gerettet worden, als die saß in einem Zuchthaus in der ehemaligen DDR, und die Russen haben sie dann befreit. Ich meine, so etwas prägt natürlich, das ist ganz klar. Die ganze Familie war im Widerstand. Oder dann Albert Friedrichs, der da in der Thälmann, wo heute die Thälmann-Gedenkstätte ist, in diesem Haus gewohnt hat, der so als Leibwächter Ernst Thälmanns damals mitgelaufen ist, auch fast zum Krüppel geschlagen wurde von den Nazis. Ja, das hat schon sehr schwer beeindruckt. Das war einfach lebendige Geschichte, die etwas getan haben für eine gute Sache.
Man hat das Gefühl beim Lesen, wären Sie nicht nach Hamburg gegangen, sondern in Köln geblieben, dann wären Sie auch schneller wieder ausgetreten aus der Partei. Kann man das sagen?
Ja, das kann man wirklich sagen, weil ich da mit diesen Figuren nicht in diesem Maße konfrontiert worden wäre, ja.
Es gibt eine ganz schöne Stelle im Leben von Hilla Palm. Sie ist eingetreten in die DKP und will eigentlich kurz darauf schon wieder austreten, weil auf einer Diskussion eine Rednerin behauptet, das Herz, das habe in dieser Politik nichts zu suchen. Es kommt nur auf den Verstand drauf an. Auch das ist eine reale Erfahrung, die Sie gemacht haben.
Ja, das war damals, sollte ein neues Parteiprogramm entworfen werden, und da gab es einen Satz: Mit Herz und Verstand kämpfen wir für die gute Sache. Ja, da sollte also nur mit Verstand gekämpft werden. Und tatsächlich ist das an dem Abend da beschlossen worden, und das ging natürlich gar nicht. Da hatte ich das Buch schon wieder in der Hand. Dann ist es aber passiert, so wie ich das in dem Buch schreibe, ist es auch weitgehend passiert, wurde ich konfrontiert wieder mit einem alten Genossen, einem Kämpfer, der auch von den Nazis zerschlagen war. Der Anblick dieses Rückens, steht mir heute noch vor Augen. Und dann habe ich gedacht, nein, das geht nicht. Da musst du doch sehen, dass das weitergeht, dieser antifaschistische Impetus.
Und dieser Genosse sagte, glaube ich, auch, es braucht aber Menschen, die für das Herz in der Partei kämpfen.
Richtig.
Was sie dann dazu bewogen hat,
ganz
zu bleiben.
Ganz genau.
Wie wichtig Ihnen das Herz und der Verstand ist, das haben Sie schon in Ihrem ersten Gedichtband, der herauskam, damals geschrieben. Herz über Kopf heißt, der hat sich unglaublich gut verkauft. Und es gibt diverse Lieder inzwischen, die genauso heißen. Es ist schon ein geflügeltes Wort geworden, könnte man sagen. Eines stammt von Joris, und das wollen wir jetzt hören. Herz
jetzt,
über Kopf.
Ja, jetzt bin ich wirklich gespannt.
Joris war das hier auf NDR Kultur mit Herz über Kopf. Sie hören Klassik à la carte heute mit der Schriftstellerin Ulla Hahn, die diesen Titel, diesen Satz sehr gut kennt, denn genau so, Herz über Kopf, heißt der erste Gedichtband, den Sie, Frau Hahn, 1981 veröffentlicht haben. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, könnte man ja sagen. Gefällt Ihnen diese musikalische Umsetzung?
Naja, darauf kommt es gar nicht an, finde ich. Wissen Sie, bei Lesungen, da höre ich oft, oder ja, sagen Sie mal, was wollten Sie denn jetzt mit diesem Gedicht? Und dann sage ich immer wieder mit vollster Überzeugung: Fragen Sie nie diese alte Leier, die wir aus der Schule kennen, was will uns der Dichter damit sagen? Fragen Sie sich immer, was sagt das Gedicht mir? Können Sie mit diesem Gedicht etwas anfangen? Können Sie das Gedicht mit in Ihr Leben reinnehmen? Können Sie es weiterentwickeln? Können Sie es umschreiben? Können Sie darüber in ein Gespräch kommen? Und genau das ist ja hier passiert. Er hat mit dieser Zeile etwas anfangen können. Ob mir das jetzt gefällt, ob ich daran gedacht habe, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Hauptsache, er geht kreativ damit um. Und das ist hier passiert.
Und wer kann schon sagen, dass seine Gedichte auch noch 30 Jahre danach in der Popmusik vertont werden? Das ist ja auch eine Auszeichnung.
Eben.
Reden wir weiter über das Herz. Es gibt einen anderen berühmten Satz, der wird Georges Clemenceau zugeschrieben, manchmal auch Winston Churchill. Wer mit 20 Jahren nicht Kommunist ist, der hat kein Herz. Wer es mit 40 Jahren noch ist, der hat kein Hirn. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, das würde ich voll und ganz unterschreiben. Wobei 40 die äußere Grenze ist. Ja.
Sie sind wieder ausgetreten aus der DKP und Sie schreiben, es war vor allem eine menschliche Enttäuschung, die Sie am Ende dazu gebracht hat. Was ist das gewesen, dass am Ende die Idee wichtiger wurde als die Freundschaft?
Ja, durchaus, durchaus. Also das Ganze entpuppte sich dann auch in Details als eine wirkliche Manipulation. Zum Beispiel, dass ich dann in Köln diesen Rücken wirklich sehen sollte. Ja? Oder dass diese Marga hatte unterschrieben gegen den die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Und dann sollte ich bezeugen, dass sie das nie getan hatte. Ja, ich meine, sowas geht überhaupt nicht. Das waren üble Dinge. Und dann kam natürlich dazu diese Begegnung in der DDR. Mhm. Da, wem damals da die Augen nicht aufgegangen sind, wenn er wirklich diesen real existierenden Sozialismus erlebt hat, dem war da nicht mehr zu helfen.
Und auch da spielte die Sprache eine Rolle. Sie beschreiben, wie erschüttert Sie waren, dass man bestimmte Dinge, bestimmte Witze zum Beispiel nicht machen durfte. Sie haben gerne, das haben wir in den vorherigen Bänden gesehen, zum Beispiel Mao-Sprüche umgedichtet. Mhm. Ja. Das wäre in der DDR nicht möglich gewesen.
Nein, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Also eine wirklich wahre Geschichte ist diese Geschichte mit dem Mops-Gedicht von Christian Morgenstern, wo ein ganz harmloses Ding, da sitzt ein Mops auf der Mauer und der wird auch noch verdammt von Christian Morgenstern als ein Faulpelz. Ja, mein Gott, da gab's in dieser Schule eine Vorladung von der Stasi. Ich meine, sowas muss man sich mal vorstellen. Gruselig.
Nur weil das Wort Mauer darin vorkam.
Nur weil der Mops auf der Mauer saß, ja. Schlimm. Oder dieser Arbeiter, ich bin ja auch wirklich mit der Illusion in die Partei eingetreten, dass es meinem Vater, einem einfachen Arbeiter, in der DDR besser ergangen wäre. Es gab ja diesen Roman von Hermann Kant, die Aula, über diese Bildungsmöglichkeiten für Arbeiter. Und dann fuhren wir also da mit dem Kulturbund nach Berlin, nach Dresden. Und wir wurden da königlich empfangen, kriegten ein Dinner in einem Schloss und draußen saß der Fahrer und aß sein Brot aus dem Pergamentpapier. Ne? Da fällt mir nichts mehr ein. Ne?
Sie haben dann einen ziemlich starken Bruch vollzogen, auch mit einem Gedicht, das beginnt: Ihr Kampfgenossen all, ihr könnt mich mal. Mhm. War dieser starke Bruch notwendig, um sich auch zu distanzieren?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Und wissen Sie, das mit gerade dieses Gedicht, das endet ja mit der Zeile dem Morgenrot entgegen. Und da bekam ich ja von einem alten Genossen einen Brief zu diesem ersten Gedichtband Herz über Kopf, wo dieses Gedicht drin abgedruckt ist. Er war sehr enttäuscht, es ging in dem Band ja immer nur um Liebe. Und zum Schluss sagte er, aber dann hast du ja doch noch das Richtige gesagt, dem Morgenrot entgegen. Wissen Sie, er hat das Gedicht so verstanden, wie er es verstehen wollte. Erlebe ich auch immer wieder, gerade mit Gedichten. Von Nietzsche gibt es da einen schönen Aphorismus. Legst du mich aus, so legst du dich hinein. Ich kann nicht selbst mein Interprete sein. Nicht? Oder ich formuliere das dann immer etwas zugespitzt, gerade für Gedichte. Es gibt ein Gedicht, 100 Leser, dann gibt es letzten Endes 100 verschiedene Gedichte. Hm. Weil immer jeder mit seinen Erfahrungen das Gedicht vollkommen anders liest. Und dieser alte Genosse, der mir ja wirklich seine alte Heine-Ausgabe geschenkt hatte, dann, als ich mit der Dissertation endlich fertig war. Ja, das greift ans Herz. Ja, es tut weh.
Haben Sie heute noch Kontakt zu Genossen von damals oder ist er ganz eingestellt worden?
Viele sind tot. Einen habe ich hier in Hamburg noch mal wieder getroffen. Der lebt jetzt in Süddeutschland. Und das war sehr schön. Und der hat mir kistenweise noch Material geschickt. Das war sehr hilfreich, dann, weil da noch mal Anregungen kamen. Ne? Das war schön.
Es ging Ihnen beim Schreiben ja auch darum, sich selber zu verstehen. Wie viel ist Ihnen erst klar geworden, als Sie sich jetzt noch einmal so intensiv mit dieser Zeit damals auseinandergesetzt haben?
Da ist mir eigentlich alles, was ich es ist mir eigentlich da erst alles klar geworden. Es ist mir klar geworden, die Verführbarkeit durch Literatur und die große Rolle, die meine Herkunft gespielt hat, besonders das Verhältnis zu meinem Vater, der sicher ein kluger Mann war, nie die Möglichkeit hatte, sich zu entwickeln. Entwickeln, ein sehr schönes Wort. Ja, sich auszuwickeln, zu sehen, was drinsteckt. Und letzten Endes auch meine Prägung durch die katholische Kirche. Darf man auch nicht unterschätzen, diese Sehnsucht nach einer besseren Welt. Und jetzt wollte ich eben diese bessere Welt, das Himmelreich, schon auf Erden errichten, nicht wahr? Auf jeden Fall, der Ansatz ist in beiden beiden Bereichen ziemlich ähnlich.
Für Sie sogar noch stärker. Sie haben gesagt, Sie sind über die Kirche eigentlich zum Kommunismus gekommen.
Das war ja, das kann man wirklich so sagen. Und ich kannte ja da auch diesen Lukas, der spielt in dem Roman auch eine wichtige Rolle, der dann ja nach Lateinamerika gegangen ist. Befreiungstheologie war ja damals ein großes Thema. Und das war ja eine ganz enge Verzahnung zwischen Marxismus und Christentum. Die es auch gibt, auch wenn Sie können die Evangelien so lesen, Sie können die Christusfigur so, Jesusfigur so interpretieren, ja, Jesus, der die Händler und Wechsler aus dem Tempel jagt, nicht wahr? Da finden Sie genügend Ansatzpunkte.
Das wollen wir gleich vertiefen. Zunächst kommen wir aber zur Musik und auch die bewegt sich im christlichen Bereich. Sie stammt nämlich von Johann Sebastian Bach. Wir hören das Violinkonzert in A-Moll, allerdings nicht mit Violine, sondern mit Akkordeon. Und warum, das verraten wir gleich. Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Musik von Johann Sebastian Bach. Der erste Satz aus dem Violinkonzert in A-Moll, allerdings nicht mit Violine, sondern mit Richard Galliano am Akkordeon. Oder wie mein heutiger Gast Ulla Hahn vielleicht sagen würde, in Anlehnung an ihre Protagonistin Hilla Palm, auf dem Quetschebügel.
Auf dem Quetschebügel.
Frau Hahn, ja. Mögen Sie Akkordeonmusik oder hadern Sie so ein bisschen damit, wie Hilla Palm es auch tut?
Naja, heute nicht mehr. Aber damals war es natürlich gruselig, weil ich wollte eine Geige haben. Und das war natürlich überhaupt nicht im Budget vorgesehen. Und eine Cousine aus einer reicheren Abordnung der Familie, die wollte nicht mehr ihr Akkordeon spielen, dann musste ich dieses Akkordeon haben und ich habe es wirklich gehasst. Nun kam unser Organist aus der katholischen Kirche, aus der Gemeinde, der hat dann mit mir wenigstens auch nach Bach, nach Buxtehude gespielt und ich dachte wirklich damals als Kind, oh Gott, man kann es ja gar nicht erzählen, da läuft jemand von den Bach entlang nach Buxtehude. Ja, ich hatte immer diesen Hasen vor Augen. Na gut, und das durfte ich dann auch, aber auch nicht mehr spielen. Das war bei uns dann nicht angesehen. Ich musste dann so Sachen spielen wie Lindenwirtin, du Junge. Das hat sich bei mir bis heute als Hasslied eingeprägt. Und dann hat sich das aber wieder etwas gegeben, als ich dann gesehen habe, ja, die Genossen gerade hier in Hamburg, die Seeleute da aus der Betriebsgruppe bei Blum und Voss, die spielen auch Akkordeon. Da war ich dann wieder halbwegs versöhnt. Aber ich habe das Akkordeon dann auch wieder ad acta gelegt, als ich ausgetreten bin.
In den letzten Jahren hatten Sie vermutlich auch keine Zeit, weil Sie ja am Schreiben waren für Ihren Roman. Und Sie ziehen sich dann wirklich ganz zurück. Dann ist wenig Zeit und Raum, nicht mal für Nachrichten, haben Sie mir vorhin erzählt.
Ja, die Nachrichten, die bekomme ich dann immer durch einen Filter meines Mannes. Also der hält mich dann auf dem Laufenden. Nein, ich bin dann wirklich in der anderen Welt.
Es geht in dem Roman, darüber haben wir bereits gesprochen, um Ihren Eintritt in die Kommunistische Partei. Es ist aber auch, hatte ich das Gefühl, eine Auseinandersetzung mit dem Glauben, mit der Religion. Ja. Das Gottesbild wandert von einem spielerischen Der da oben hin zu einem Verhassten, das ist ein Niemand, und ganz am Ende doch zu einer eher versöhnlichen Beziehung. Kann man das sagen?
Zu einer offenen Beziehung, ja. Und ich denke, wenn Sie offen sind, dann sind Sie auch immer bereit für Versöhnung. Und ich denke, ja, das ist eine versöhnliche Beziehung. Ja.
Das heißt, wenn ich ein Gedicht, ein Danklied von Ihnen zitieren kann, ich danke dir, dass du mich nicht beschützt, dass du nicht bei mir bist, wenn ich dich brauche. Diese Haltung haben Sie mittlerweile nicht mehr?
Nein, aber wissen Sie, das ist interessant, dass Sie dieses Danklied beziehen auf eine Beziehung zu Gott. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht beim Schreiben, sondern das war ein reines Liebesabschiedsgedicht. Und schauen Sie, das ist doch wieder ein wunderbares Beispiel, wie Gedichte gelesen werden können. Denn ich weiß, Sie sind da nicht der Erste, von dem ich weiß, dass er das Gedicht so liest, sondern das ist auch in Predigttexten, wird das Gedicht auch so verwandt. Und Sie können mir wirklich glauben, ich habe niemals daran gedacht. Aber es ist doch wunderbar.
Ein Mensch, der sehr wichtig war für Sie, schreiben Sie, ist Erzbischof Werner Tissen, der ehemalige Hamburger Erzbischof hier gewesen. Der hat Sie, anders als Priesterfreunde, die eher den Zweifel in Ihnen weckten, der hat Sie tatsächlich dann wieder offen gemacht für eine
Beziehung. Hat mich offen gemacht, und das ist auch wieder eine sehr schöne Geschichte. Wie hat er mich offen gemacht? Mit einem Gedicht. Weil die erste Begegnung, die ich mit Werner Tissen hatte, die war nicht guten Tag und so mit Vorstellung, sondern er kam mit weit ausgebreiteten Armen auf mich zu und zitierte ein Gedicht von mir. Wissen Sie, und da möchte ich den Autor, den Autorin sehen, der da mich das Herz aufgeht. Ne? Er zitierte nicht das Danklied, sondern und heißt nicht tot sein, schon leben. Und da setzte sich, das ist jetzt auch 15, 17 Jahre her, 2000 war das, 2001. Und das hat mich der Kirche wirklich wieder näher gebracht. Und da haben sie auch wieder die Magie, die ungeheure Wirkung einer Person, nicht wahr? Also jeder Glaube, jede Ideologie muss verkörpert werden, ja, muss personifiziert werden, sonst und da muss auch die Kirche sehr aufpassen, wie die gerade in unserem Zeitalter, wie Menschen auf andere Menschen wirken, auch gerade in diesem optischen Zeitalter. Es ist alles viel wichtiger geworden als früher, wo also da nur die Bibel lag und der hatte man zu folgen, ne? Und sonntags ging man in die Kirche, egal wie der oder der Pfarrer da vorm Altar sich aufführte. Da gibt es schlimme Sachen aus meiner Kindheit. Sowas geht heute alles nicht mehr.
Das ist ja auch der erstaunliche oder vielleicht auch nachvollziehbare Wandel von der engen Vorstellung von Katholizismus aus ihrer Kindheit, auch aus der Kindheit von Hilla Palm, die wir am Anfang kennenlernen, wo Kirche eben auch mit Angst besetzt war, mit Schuld, mit Sühne, hin zu diesem sehr offenen, ja, man könnte fast sagen, wenn man das Ende ihres Buches liest, ohne es verraten zu wollen, aber doch hin zu einem glücklichen Ende.
Ja, das hoffe ich doch. Wissen Sie, da macht, glaube ich, das Christentum immer noch einen Riesenfehler, ja? Mit diesem Schuld, Sühne und Strafe. Das ist mir immer noch viel zu viel. Und wenn ich mir heute so eine Liturgie anschaue, da ist mir immer noch zu wenig Freude. Ich meine, wenn du ein Kind Gottes bist, was der Glaube ja doch behauptet, dann geht es doch nicht, dass da irgendwo jemand immer mit dem erhobenen Zeigefinger im Hintergrund lauert. Das muss doch Freude machen. Ich meine, niemand tut etwas, was ihm nicht nützt, was ihm nichts Gutes tut. Das ist wie bei einem Buch. Gut ist ein Buch, das mich entwickelt. Gut ist ein Glaube, der mich entwickelt.
Und das könnte man auch vielleicht auf die Ideologien, auf das Politische noch einmal zurückbeziehen. Denn Sie ziehen sehr viele Vergleiche. Da fallen Sätze wie, dass der Genitiv Donner, den Sie in der Sprache der Kommunistischen Partei ausgemacht haben, auch mal so sicher käme wie das Amen in der Kirche. Also beide sind sich doch sehr nah.
Ja, beide sind sich sehr nah, ja. Das, ja, ich meine, wunderschön hat's ja doch der Heine gesagt in diesem Gedicht, wo er dann Zuckererbsen für jeden Mann haben will, bis dass die Schoten platzen, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Nicht wahr? Da ist die Trennlinie. Ansonsten, im Prinzip, wollen beide das Gleiche. Der Glaube richtet sich auf das Jenseits aus. Der Kommunismus möchte die bessere Welt schon hier auf Erden, aber in einem fernen Zukunft. Und ich glaube auch, dass die Kirche, so wie ich sie verstehe, den einzelnen Menschen mehr bedeutet, während der Kommunismus so die Menschheit im Auge hat, das Gesamte, und die erstmal auch noch in Klassen unterteilt. Ah, das sind alles Dinge, die mir heute eigentlich einen Schauer über den Rücken jagen.
Es gibt eine dritte Entwicklungslinie, über die wir gleich noch sprechen wollen. Das ist das Verhältnis von Hilla Palm, möglicherweise auch von Ihnen, zu Ihren Eltern. Das wollen wir tun nach der nächsten Musik. Sie stammt von Wolfgang Amadeus Mozart. Und zwar hören wir die Violinsonate in E-Moll und daraus den zweiten Satz.
Ja, es ist alles schön, aber...
Thank you.
Yitzhak Perlmann und Daniel Barenboim waren das mit dem zweiten Satz aus der Violinsonate in E-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart, diesmal wirklich mit Violine. Und Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Zu Gast ist heute die Schriftstellerin und auch die Lyrikerin Ulla Hahn. Und Frau Hahn, ich würde gerne ein Gedicht von Ihnen zitieren, den Anfang, das heißt Der Vater. Es stammt aus dem Band Herz über Kopf. Heute habe ich um meinen Vater geweint, der ist seit 8 Jahren tot. Geweint habe ich zum ersten Mal, ist meinem Herzen die Spitze gebrochen, bin ich nicht in Mozart-Sonaten gekrochen aus Angst. Können Sie heute Mozart-Sonaten wieder hören? Wie geht es Ihnen, wenn Sie die hören?
Oh ja, heute ist die Leichtigkeit wieder da, aber damals waren die Mozart-Sonaten für mich wirklich so, wie es da steht, bin ich in Mozart-Sonaten nicht in Mozart-Sonaten gekrochen, ich bin da reingekrochen, um mich zu schützen, natürlich nicht. Das ist ja wirklich wie so ein tröstender Mantel, kann man sich diese Musik über den Kopf ziehen.
Sie haben sich jetzt in Ihrem Buch wieder mit dem Tod Ihres Vaters auseinandergesetzt. Er wird sehr ausführlich, sehr berührend geschrieben. Wie ging es Ihnen damit, das jetzt doch alles wieder aufzubrechen?
Die Passagen mit meinem Vater waren die größte Herausforderung beim Schreiben. Aber sie haben mich auch, wenn man das so sagen kann, wirklich reich belohnt. Das war schmerzhaft, das alles nochmal wieder zu erleben. Aber das war auch eine noch größere Befreiung als dieser Abschied von der Partei. Mich mit meinem Vater versöhnen zu dürfen, das heißt, zu begreifen, wie dieser Mann so geworden ist, wie er geworden ist. Mit all der Grausamkeit auch mir gegenüber als Kind. Das war beglückend. Anders kann ich das nicht ausdrücken.
Und es war ein Buch, das Sie zusammengeführt hat, das zumindest eine wichtige Rolle dabei gespielt hat.
Ja, das war ein Buch von Sven Hedin, der mir auch gar nichts sagte. Und das war ein Buch, das der Stiefvater meinem Vater, dem als Kind, als kleinem Josef, weggenommen hat, weil dieser Stiefvater hat Bücher gehasst, hat das in den Mist geschmissen und da vergraben. Mein Vater ist hingegangen, hat das Buch wieder ausgegraben, das hat der Stiefvater gesehen und meinen Vater halb tot geprügelt. Und mein Vater hasste dann wirklich auch die Bücher, also er war ja voller Verachtung mir gegenüber. Und ich habe dann dieses Buch, das da im Mist vergraben war, wieder besorgt und dann mit meinem Vater gelesen. Und
er hasste nicht nur Bücher, er hatte, man könnte auch meinen, eine Angst vor Ihnen. Es gibt eine Szene, wo Sie beschreiben, dass er sich nicht traut, in eine Buchhandlung zu gehen, ja, um für Sie ein Buch zu kaufen. Ja. Und Sie schreiben, genau deswegen bin ich damals auch eingetreten, auch damit eingetreten, Männer wie mein Vater in eine Buchhandlung gehen können und sich trauen.
Mhm. Ja.
Das heißt, Sie formulieren es, Sie wollten die kleinen Leute groß schreiben. Ja. Ist das auch ein Ansatz dieses Buches gewesen?
Ja, das ist auch ein Ansatz dieses Buches gegeben. Schauen Sie sich mal die Literatur an, wie sie so gang und gäbe ist. Ja? Das fängt bei den Akademikerfamilien an. Nicht wahr? Das sind Rechtsanwälte, Ärzte oder es sind so rumstreunende Schriftsteller und Künstler. Ja, das stimmt. Ich wollte mal sehen, wie man eine solche Figur so darstellen kann, wie mein Vater oder meine Familie, dass sie mit Schritt halten kann, so ein bisschen, ja, mit Figuren von, was weiß ich, Buddenbrooks.
Ein gutes Buch ist ein Buch, das mich entwickelt. Mit diesem Zitat haben wir die Sendung begonnen. Nun ist dieses Buch abgeschlossen. Ist damit auch der Zyklus abgeschlossen oder wird er sich noch weiterentwickeln?
Der Zyklus ist abgeschlossen. Ich habe dieses letzte Buch, wir werden erwartet, ja mit einer Widmung versehen. Die Widmung lautet, für all diejenigen oder all denen, die mich auf meinem Weg in die Freiheit begleiteten. Und dieser Weg ist in dem Buch nicht ausbuchstabiert, aber doch vorgezeichnet, dass ich meine Freiheit suche eben im Schreiben. Es gibt ja diesen schönen Spruch von Bebel, wenn es um die Verwirklichung geht von Freiheit und Gerechtigkeit. Da sagt er, es ginge schon, aber es geht nicht. Das heißt, im Konjunktiv kann ich als Schriftstellerin alles machen, was ich will. Erfinden, auf dem Papier bin ich allmächtig. Aber in der Wirklichkeit bitte doch nur mit kleinen Schritten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das kenne ich nun auch aus meiner Branche viel zu gut, nicht die Wirklichkeit mit der Illusion vermischen. Nicht glauben, was man auf dem Papier kann, das geht auch so schnell in der Welt. Die Träume beibehalten, aber bitte in der Wirklichkeit, im kleinen Bereich dafür sorgen, dass wir die Welt nicht schlechter verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Aber mehr geht nicht.
Aber die Träume durchaus behalten. Also es geht immer weiter mit dem Vervollkommnen.
Unbedingt, jawohl, das muss sein. Das dürfen wir uns auch nicht nehmen lassen. Ich habe ein Gedicht geschrieben über die Klitorisbeschneidung von Frauen. Und das endet mit den Zeilen, ich habe sie jetzt nicht so genau im Kopf, aber auf jeden Fall, dass wir alles tun und dass wir uns bewahren und dafür kämpfen für unseren unzerstörbaren Traum.
Insofern ist zwar dieser Zyklus abgeschlossen, aber von Ulla Hahn werden wir hoffentlich noch sehr viel hören. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und sich die Zeit genommen haben.
Das hoffe ich auch. Danke, Herr Ehlert.
Und das war Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Das Buch von Ulla Hahn, über das wir gesprochen haben, Wir werden erwartet, ist ab heute im Buchhandel erhältlich. Es ist in der Deutschen Verlagsanstalt erschienen und kostet 28 Euro und hat um und bei 600 Seiten. Wir wollen diese Sendung beenden mit Musik und sie stammt von Antonín Dvořák. Wir hören aus den slawischen Tänzen das Presto in G-Moll. Es spielt Michael Pletnev mit dem russischen Nationalorchester Moskau.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.